Ja, wir haben uns ja die letzten Sonntage mit geistlicher Reife beschäftigt und haben unterschiedliche Punkte dabei gestriffen, wo es uns auch darum ging, nicht nur darüber zu sprechen, was sind für das geistliche Wachstum wichtige Elemente, sondern dass man auch so darüber nachdenkt, wo habe ich eventuell Gewohnheiten, die ich aufbauen kann, die mich dabei unterstützen. Und ein Vers stand uns dabei immer vor Augen und da ging es um diesen zentralen Punkt der Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Und wir hatten dabei auch dann gesagt, dass das eigentlich so der Kern ist. Der Kern in dem, wie wir eigentlich Liebe empfangen, aufnehmen und leben. Und wir hatten da so ein Gerüst bei gehabt, dass wir gesagt haben, das Zentrale ist wirklich das Herz Gottes, die Liebe Gottes, die wir aufnehmen. Und dass diese Liebe pulsieren muss. Und wir hatten gesagt, wichtig ist, dass diese Beziehung zu Gott in allem Bestand haben muss. Und deswegen haben wir darüber gesprochen, dass es gut ist, sich mal Zeit mit Gott zu gönnen. Und dass wir auch da gemerkt haben, was der Thomas uns auch mitgegeben hatte, daran kann man so einen Indikator festmachen, welchen Stellenwert hat Gott eigentlich in meinem Leben? Wie viel Zeit nehme ich mir dafür? Und dass wir auch dieses große Geschenk der Bibel haben, dass wir sehen können, wie Gott ist, wer Gott ist und dass das auch so die Beziehung von uns zu unserem Gott stärkt und dass nicht nur die Vertikale pulsiert von der Liebe Gottes, sondern auch das, was zu anderen Menschen hingeht. Und Oskar hatte am letzten Sonntag darüber gesprochen, dass die Gemeinschaft, die wir leben als Christen miteinander, dass diese Gemeinschaft getragen wird von der Liebe Gottes, sodass Jesus selber sagt, so wie ihr euch untereinander lieb habt, können die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hey Leute, wenn ihr euch fetzt, dann kann man das nicht so gut erkennen. Aber wenn ihr die Liebe habt, dann kann man das sehen. Dann kriegen die anderen das mit. Und dass da auch deutlich wird, Oskar hat das Bild von der Familie gebracht, dass man unterschiedliche Fähigkeiten hat, die einfach zusammenkommen und miteinander spielen, dass Ermutigung da ist, Ermahnung, Korrektur, Hilfestellung, wie in einer Familie. Und heute geht es um das Geben und Loslassen. Und wir hatten gesagt, bei all dem, was hier so in unseren unterschiedlichen Lebenssituationen, in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu anderen Menschen passiert, der Kern ist dieses schlagende Herz der Liebe Gottes zu uns, unsere Erwiderung darauf und wie wir leben im Alltag damit. Und darum wird es heute gehen, dieses Gebende als ein Lebensstil zu haben. Geben, loslassen, dienen. Wenn man sich mal das Leben von Jesus anschaut, waren das so die Elemente, die sein Wesen mitgeprägt haben. Wir hatten ja bei diesem Eingangsvers gesehen, es hat Gott nicht kalt gelassen, dass wir mit der Schuld alleine nicht klarkommen. Wir können ihn nicht aus dem Weg räumen, weil Schuld gegen ihn ist. Und dass er deswegen gekommen ist und gesagt hat, ich vergebe euch die Schuld. Aber nicht nur ich vergebe euch die Schuld, sondern wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, er sagt, hey, ich habe eine ganz tolle Nachricht für euch. Ihr braucht nicht mehr sagen, vergib mir bitte, vergib mir bitte, vergib mir bitte. Ich habe die tolle Nachricht für euch. Ich habe auch das schon alles vorbereitet, dass ihr euch verändern lassen könnt, wieder in mein Wesen, in meine Art. Und das ist Friede, das ist Freude, das ist Güte, das ist Treue, Sanftmut, all diese Wesenseigenschaften, dass die bei euch lebendig werden. Und dieses Geben ist eine solche Wesenseigenschaft Jesu. Das Dahingeben. Er hat losgelassen. Dort heißt es im Philipperbrief, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Und auch im Matthäusevangelium. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Da ist etwas, was ein Kernelement, ein Kernwesenszug von Jesu ist. Er gibt sich hin. Er gibt sich. Bringt sich ein. Es ist nicht so, dass dieses Dienen ist, weil Gott das jetzt nun mal braucht von uns. Der Paulus hatte ein Erlebnis so auf dem Areopag in Athen. Da hat er den Leuten erstmal sagen müssen, Gott ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Die Leute hatten damals die Vorstellung, wir müssen den Göttern Opfer bringen, denn sonst werden die doch nicht satt, dann verhungern die. Und die brauchen uns, die brauchen unsere Opfergaben. Und da hat Paulus gesagt, hey Leute, falscher Gedanke. Gott braucht unser Dienen nicht, sondern eigentlich sind wir es, die es brauchen. Und das stößt er an. Wir sind die Beschenken. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, okay, ich lebe jetzt mal so einen gebenden Lebensstil. Nein, wir sind Beschenkte. Gott hat uns schon so viel gegeben, er hat uns alles gegeben. Und wir dürfen es annehmen und von dem, was wir bekommen, dürfen wir es dann wieder weitergeben, auch an die anderen. Das darf wegfließen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir beschenkt sind, weil Gott uns was gegeben hat. Das ist eigentlich die wesentliche Grundeinstellung, auch wenn ich über Geben mir Gedanken mache. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich sage, ich besitze etwas oder ich bin ein Verwalter. Wenn ich etwas besitze, dann stehe ich in der Gefahr, mich dran zu hängen. Und es gibt eine ganz einfache Regel. Wenn ich etwas denke zu besitzen, was ich nicht loslassen kann oder loslassen möchte, dann besitze ich das nicht, sondern das besitzt mich. Und ich werde davon abhängig. Und da holt Gott uns raus, indem er mir klar macht, Herr Rolf, alles, was du um dich herum hast, freu dich daran. Aber es ist nicht dein Besitz. Du bist nur Verwalter. Und das gilt für jeden von uns. Und das führt dann dazu, dass ich eine ganz andere Sichtweise habe auf die Dinge, die mir anvertraut sind in meinem Leben. Und ich kann ganz anders damit umgehen. Ich will andere mit hineinnehmen in das, was Jesus mir schenkt. Aber der Thomas hatte auch in seiner Predigt gesagt, Jesus möchte an der ersten Stelle stehen. Und da hat er ganz klar und deutlich es auf den Punkt gebracht, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen, Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Das heißt jetzt ja nicht, ich quittiere die Familie, geh raus. Da haben wir eine ganz gute Regel. Wir haben so die Bibel, haben wir vorhin ja schon mitbekommen. Und wenn da etwas drinsteht, was total anders ist als die Aussage, die ich jetzt in meinem Kopf habe, dann ist das, was ich im Kopf habe, falsch. Gott hat die Familie geschaffen. Punkt. Aber die Frage ist schon, stelle ich die Familie in der Priorität über Jesus? Da hat Jesus gesagt, da habe ich einen Konflikt mit. Wenn du mir nachfolgen willst, mach dir über diesen Punkt Gedanken. Das Gleiche ist, wenn ich irgendein Hobby habe, wenn ich irgendetwas habe, wo ich so richtig dranhänge. Heißt nicht, dass Gott es mir wegnimmt, aber er stellt die Frage, was ist dir wichtiger, Rolf? Hängst du da dran? Das ist die Frage, die Jesus stellt und die er ganz gern beantwortet haben möchte. Er sagt, alles, Rolf, ist dir anvertraut. Gehe bitte mit den Sachen so um, wie ich, der es dir anvertraut habe, es auch sehen möchte. Und wenn Jesus in die Gespräche kam und Beispiele gebracht hat, hat er sehr viel so von Verwaltern gesprochen. Und da hat er gesagt, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nur mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und das Wahrhaftige, das steht da vom Text her so als ein Begriff, wo es um das wirklich Wahre geht, während das andere eher so ein Schein ist. Der Mammon ist das Geld, aber auch der ganze Besitz, das, wo ich mich dran festklammer, wo ich sage, das ist mein. Und das Wahrhaftige ist das, was darüber weit hinausgeht, was in die Ewigkeit hineinstrahlt, wo es um Menschen geht, wo ich in Menschen hinein investiere und Leute gerettet werden für die Ewigkeit. Das ist das Wahrhaftige. Und wenn ich mit dem Mammon, mit dem Besitz noch nicht zurechtkomme und da nicht treu bin, wie will er uns dann das anvertrauen, was in die Ewigkeit hineinstrahlt? Darum geht es ihm. Gott hat uns vieles gegeben und vieles anvertraut. Und wir meinen manchmal, hey, aber die Sache, die habe ich doch selber aufgebaut. Und da sagt uns der Text im 5. Mose auch was ganz Klares. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Selbst das habe ich aus seiner Hand. Und weiß, ja, toll, Herr, du sorgst für mich. Du schenkst Kreativität, du Entfaltungsmöglichkeiten. Und ich darf es verwalten. Danke. Ich selbst bin ein Beschenkter. Nicht bei mir fängt die Kette des Gebens an, sondern dort, wo Gott mir begegnet und meinem Mangel aufhilft, meinen Bedürfnissen entgegenkommt, mir einfach seine Liebe zeigt. Geben ist natürlich in jedem Fall für den, der was kriegt, eine tolle Sache. Aber die Bibel macht auch klar, geben ist für den, der gibt, eine tolle Sache. Und gibt uns da auch mehrere Anhaltspunkte. Einmal der erste Punkt, ich habe vorhin gesagt, Jesus gibt uns das tolle Angebot, hey, du brauchst gar nicht so bleiben, wie du bist. Ich möchte dich verändern in meine Wesenszüge. Und wenn ich anfange zu geben und das bewusst mache, nicht aus Zwang oder Pflicht, sondern aus diesem Herzen heraus. Wenn das der Fall ist, dann lebe ich etwas ein in meine Handlung, meine Gewohnheiten, was Gott ähnlich ist, seinem Wesen entspricht. Das hatten wir bei der Stelle, die wir vorhin am Anfang hatten, aus dem 1. Johannesbrief, dass dort deutlich wird, die Liebe hat Gott nicht ruhig sein lassen können. Weil er wusste, da ist diese Not bei den Menschen und ohne diese Wegnahme der Schuld geht es nicht, hat er seinen Sohn gelassen und uns gegeben zur Sühnung für unsere Schuld. Das ist das, was ihn kennzeichnet. Und der Punkt ist halt, dass ein Geben ohne Liebe, das ist möglich. Ich kann einem was geben, zum Beispiel Steuern. Man kann eine Spende machen, um Steuern besser absetzen zu können. Da ist nichts mit Liebe, da ist einfach kalte Berechnung. Aber es gibt keine Liebe, die nicht die Sehnsucht hat, ins Dienende und ins Gebende hineinzufließen, um dem anderen in dieser Liebe zu begegnen. Und das ist Gott. Das hat er uns vorgelebt. Deswegen ist er in unsere Welt gekommen. Einer hatte mal gesagt, Christen sind die Menschen auf der Welt, die am meisten geben, weil sie die Menschen sind, die am meisten lieben. Und zwar unabhängig davon, ob einer auf der gleichen Wellenlinie ist, ob er die gleiche Religion hat, ob er Freund oder Feind ist, sondern weil das unser Auftrag ist, zu lieben. Und dort, wo geliebt wird, wird gegeben. Also geben, loslassen, dienen, das ist so ein Übungsfeld, wo ich mich einfach eintrainieren kann in Gottes Wesenszüge. Ein zweiter Punkt. Geben zieht mich immer näher zu Gott und ist eine Investition in die Ewigkeit. Er sieht so richtig langfristig an. Jesus sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten, Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da oder da, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, wo ich mich darauf fokussiere, wo ich mich investiere, Reich Gottes oder Reichtum, Besitz hier auf dieser Welt, da wird mein Herz hinwandern. Und wenn ich wirklich mich verändern lassen möchte in Gottes Wesen, dann gibt es nichts Besseres als zu sagen, wo investiere ich in Menschen, damit sie erfasst werden von der Liebe Gottes. Und das möchte ich leben, das möchte ich weitergeben. Das hat Ewigkeitswert. Nächster Punkt. Geben ist ein Impfstoff gegen den Materialismus. Ich bin davon überzeugt, wir kapieren es noch gar nicht mehr, wie stark wir vom Materialismus geprägt sind. Nicht unsere Gesellschaft, sondern auch wir. In unserem Denken, in unserem Handeln, in dem, wo wir Angst vorhaben, dass das passiert und uns weggenommen wird. Man kann Materialismus eigentlich in zwei oder drei Wörter zusammenfassen. Haben, haben. Man kann noch ein drittes Haben dahinter setzen. Das ist Materialismus. Und das ist in unserer Gesellschaft so verankert, in unserem Denken, in unserem Tun, in unseren Wertevorstellungen. So vieles wird akzeptiert, weil Haben, Haben einfach logisch ist. Zwei aktuelle Situationen. Wir haben bei uns in der Firma zurzeit wieder diese typische jährliche Budgetrundensituation. Die macht man am besten so mit vier Loops, damit man viermal schneiden kann und es immer weniger wird. Und dann werden Quartalsziele angeführt, Jahresziele, dann wird über irgendwelche Investorenerwartungen gesprochen, dann wird etwas darüber gesprochen, dass man ja durchaus mal so ein paar Effekte erzielen muss. Und das heißt letztendlich, da rollen Köpfe. Aber es wird gar nicht so ausgesprochen. Das heißt, wir haben Effektivitätssteigerung, Effizienzsteigerung. Wir haben Synergieeffekte. Wir machen Slimline-Organisationen oder sonst irgendetwas. Toll. Da ist alles, um zu vertuschen, da geht es um Köppe und die trauen sich nicht, das so in den Mund zu nehmen. Eine zweite Sache, die wir auch aktuell haben, ist, wir haben ja sowas wie eine Völkerwanderungsbewegung auf dem Globus. Und es geht letztendlich um eine Verteilung von Gütern inklusive Frieden und Freiheit hier auf dieser Erde. Und auch da gibt es sicherlich sehr viel unterschiedliche Ursachen und Hintergründe. Aber ein Hintergrund ist definitiv Materialismus. Dass unser Wirtschaftssystem uns jetzt einholt, wo in Drittländern der Lohn immer weniger wurde, wo unser Wirtschaftssystem mit korrupten Politikern zusammengearbeitet hat, die korrupten Politiker sich die Knete in die Tasche gesteckt haben, nach Genf transferiert haben oder sonst wohin und ihr eigenes Volk, das sie eigentlich schützen sollten, nicht geschützt haben, sondern als Arbeiterschicht, Sklavenschicht ausgebeutet haben, sodass sie mittlerweile keine Perspektive mehr haben in ihrem Leben und dadurch sehr viel Unruhe und Frust entsteht. Materialismus, haben, ist eine ganz fatale Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und wisst ihr, was da das beste Mittel ist? Geben. Geben. Mehr können wir nicht dagegen setzen. Aber das können wir von Gott her, von dem pulsierenden Herzen dagegen setzen. Das machen wir, wenn wir uns mit den Flüchtlingen auseinandersetzen. Das machen wir aber auch, wenn wir uns mit anderen Leuten, die in Not geraten sind, auseinandersetzen. Wir haben den Auftrag. Und auch das ist dieser Lebensstil, diese Lebenshaltung des Geben. Dann ein anderer Punkt. Achso, das hatte ich noch vergessen, das war der Paulus im Timotheus geschrieben. Finde ich einen ganz guten Satz. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Da geht es ganz klipp und klar darum, hey, ihr könnt den Reichtum genießen. Ich habe ihn euch anvertraut. Er kommt von mir. Aber behaltet im Kopf, seid freigebig. Macht Gutes damit. Teilt den Besitz. Das wird den Leuten gesagt, die reich sind. Wisst ihr, wer reich ist? Guckt euch einfach mal gegenseitig hier an. Wenn ich das im Vergleich zu dem Hauptteil der Weltbevölkerung sehe, sind wir ganz schön reich. Egal, wer jetzt hier sitzt. Also, das dürfen wir so vom Paulus entgegennehmen. Genießen kein Problem, aber verantwortungsvoll damit umgehen. Ein vierter Punkt. Das Geben ist so ein Fitnesstraining für den Glauben. In Sprüche steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Weiß einer von euch, was Erstlinge sind? Bitte? Bitte? Die Lämmer, also die Erstgeborenen von einem Muttertier. Erstlinge gibt es auch bei Getreide. Erstlinge wird das beschrieben, was als erstes reinkommt. Das sind Erstlinge. Und da wird gesagt, von den Erstlingen, da gibt den Zehnten. Oh, und unser Verstand, der ja hier auch genannt wird, der geht hin und sagt, sollen wir nicht erstmal abwarten, was da so insgesamt reinkommt, dann können wir mal überschlagen und dann wissen wir, was da eventuell als Spende abgeht. So hat es Gott nicht. Sondern er sagt, hey, Erstlinge, das ist etwas, wo ich dir eigentlich 100% gebe. Und ich sage dir, gib mir bitte 10% davon zurück als Vertrauensbeweis von dir mir gegenüber. Dass du mir zutraust, dass ich mit den verbleibenden 90% dich versorgen werde und versorgen kann. Und wenn man das jetzt mal so aufs Gehalt überträgt, am Anfang des Monats gibt es Geld, 10% sofort an die Seite, in die Vorratskammer Gottes. Und da sagt mein Herr, ich ehre dich damit. Ich freue mich darüber, dass du mir Geld anvertraust. Finde ich super. Vielen Dank. Hier, ich möchte es dir geben, so wie es dein Wort sagt. Ja. Und dann ist der Monat. Und der Monat ist ein Vertrauenserlebnis Gottes. Und dann spürt man, Gott steht zu seinem Wort, so wie er es hier sagt. Ich kann es aus meinem eigenen Leben bezeugen. Ich habe die Erfahrung gemacht, Gott steht zu seinem Wort. Er hat uns versorgt. Nicht, dass man da sagt, okay, ich habe dann einen Profitausschlag von 20%, 100 Euro gibt man, 120 kriegt man zurück. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, und Gott wird dich versorgen, dass es dir nicht mangelt. Und das kann ich bezeugen. Das ist Monat für Monat eigentlich so ein Muskel, Glaubensmuskeltraining, das man da macht. Man gibt Gott die Ehre, indem man ihm sagt, hier, ich vertraue dir, dass du mit den 90% meinen restlichen Monat gut schaffst. Und am Ende des Monats sagt man, hey, du hast recht gehabt, Gott, ich danke dir. Also, Fitnesstraining für den Glauben. Geben ist aber auch, dass der Segen zum Geber zurückkehrt und froh macht. Jesus wird in der Apostelgeschichte zitiert mit, geben ist seliger denn nehmen. Das heißt, geben macht mehr Spaß als nehmen, also macht mehr froh. Und jeder hat von euch hat schon mal gegeben. Und jeder von euch, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, hat schon mal diese Freude erlebt, wenn jemand sich über das Gegebene wirklich freut, es eine Hilfe war. Und man wird beschenkt. Oder dass Situationen da sind, wo man einmal gibt und hinterher der Nehmende wird. Da gibt es diese Aussage, wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Oder auch aus Sprüche, wer gerne wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Das habe ich selber mal immer wieder erlebt in meinem Leben. Ich hatte euch das schon mal erzählt mit dieser Zeit, wo wir ein Jahr ohne Versorgung waren, ohne Gehalt waren. Und Gott hat uns durchgetragen. Nicht, dass wir da Reichtümer hatten. Es war eine richtige harte Nulllinie. Aber es hatte uns an nichts gemangelt. Und wo wir vorher gegeben haben, waren wir plötzlich diejenigen, die nehmen konnten. Und so hat Gott uns versorgt. Der steht zu seinem Wort. Kann ich bezeugen. Oder einmal waren wir in einer Situation, wo wir gemerkt haben, es geht uns wirklich ein bisschen nicht so ganz gut und wir bräuchten mal eine Auszeit. Und ein lieber Bruder kam auf uns zu, hat uns einen Briefumschlag in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, das ist mir aufs Herz gelegt worden von einer anderen Person, die haben gesagt, ihr sollt euch mal wirklich was Gutes tun. Wir konnten in Urlaub fahren. Es war eine richtig tolle Sache und da habe ich gemerkt, Gott sorgt für einen. Dort, wo man merkt, okay, ich brauche jetzt was her, aber ich habe momentan selber nicht die eigenen Ressourcen dafür. Fand ich fantastisch. Gott ist gut. Und das können wir erfahren durch Geben. Ein letzter Punkt. Bei diesem Thema Geben hat Jesus am häufigsten über welchen Kontext gesprochen? Was meint ihr? Beim Geben. Über die Finanzen. Und zwar im Zusammenhang auch mit dem Zehnten, mit dem, was ich Gott gebe an Geld. Und es wäre nicht sauber, wenn ich da jetzt einfach drüber weggehen würde, denn über Geld spricht man ja nicht. Aber ich habe einen Vorteil, über Geld darf man predigen. Insofern ist es schon mal ganz gut. Ich möchte ein bisschen darüber predigen. Der Zehnte, was ist denn eigentlich der Zehnte? Der Zehnte, welch Weisheit, ist 10%. Dort heißt es im 3. Mose, und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Alles, was ich vom Ertrag kriege, 10%, sagt Gott hier, sag mal Dankeschön für die 100%, die ich dir gerade gegeben habe, mit 90% verwalte weiter. Warum soll ich den Zehnten geben? Da gibt es auch ein paar Gründe. Ein ganz banaler ist, weil die Bibel es uns so sagt. Sorry, steht drin. Und es wird nicht nur von den Gesetzen her, also von den mosaischen Gesetzen her so gesagt, sondern es war bei Abraham und Melchisedek schon, es war beim Jakob, bei der Opfergabe. Es ist auch von Jesus nochmal gesagt worden, dass er gesagt hat, hey Leute, ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese Recht, Barmherzigkeit, Glauben hättet ihr tun und jene, den Zehnten geben, nicht lassen sollen. Und dabei macht er deutlich, hey, das Geben kannst du nie trennen von deiner inneren Haltung, wie du gibst. Die Bibel sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Und wenn einer sagt, okay, ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt oder im Zwang, sagt die Bibel, lass es besser bleiben. Die Bibel möchte, dass Barmherzigkeit, Glaube, Gerechtigkeit, dass das in Einklang ist mit dem, wie ich gebe, dass die innere Haltung da stimmt. Aber es steht so in der Bibel und die Bibel macht uns darauf weist uns darauf hin. Dann ein anderer Punkt ist, es macht deutlich, dass ich Gott ehre und ihn an Prio 1 habe. Wenn ich da nochmal diesen Vers vorlese, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Ertrages. Damit ehre ich ihn. Ich sage, hey, ich habe Vertrauen zu dir. Ich habe gemerkt, du bist ein guter Gott, du hast mich lieb. Und ich vertraue dir, deswegen gebe ich dir das. Und ich danke dir jetzt schon dafür, dass du am Ende des Monats mir dieses Vertrauen bestätigen wirst. Und warum den Zehnten geben? Es erinnert mich daran, dass alles von ihm kommt. Dass ich wirklich nur Verwalter bin. Dass ich dankbar sein kann. Und ein Doppelpunkt, wofür auch der Zehnte, weshalb der Zehnte gegeben werden sollte, steht in Malachi. Der Zehnte gehört Gott. Und Gott sagt seinem Volk, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebeopfer. Bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Das ist der erste Teil. Und der ist wieder genauso gekoppelt wie das andere mit dem nachfolgenden Teil. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde im Übermaß. Es geht hier nicht um Reichtum, es geht um Segen. Es geht darum, dass wir spüren, Gott gibt seinen Segen zu dem, was wir leben. In diesem einen Jahr, von dem ich vorhin gesprochen habe, in der Bibel steht an einer Stelle, und ich werde den Fresser stoppen. Es gibt etwas, was frisst, zum Beispiel eine Getreideplage, eine Krankheit bei den Tieren oder sonst irgendwas. Bei uns heißt es, der Wagen geht kaputt, Kühlschrank geht kaputt, Tiefkühltruhe und so weiter. In dem einen Jahr ist uns nichts kaputt gegangen. Und da habe ich gemerkt, was es bedeutet, den Fresser zu stoppen. Und solche Sachen, das sind Aussagen Gottes, wo er sagt, ihr prüft mich doch. Ich möchte den Himmel über euch ausschütten als Segen, weil ich für euch sorge. Aber nehmt bitte nicht das, was mir gehört. Und einen letzten Punkt, da bin ich vorhin schon drauf eingegangen, wann soll man den Zehnten geben, wenn ich den Namen mir nochmal vor Augen stelle? Erstling heißt nicht Letztling, sondern ist der Anfang. Und das ist meine Vertrauensprüfung, mein Vertrauenslehrgang. Insofern auch noch einmal, dass wir es vor Augen haben, was sind eigentlich die guten Gründe zu geben und das als Lebensstil aufzubauen. Ich werde in Gottes Wesen hineingeprägt. Dann, jetzt muss ich doch meine Brille wieder aufsetzen. Dann zieht es mich näher zu Gott. Das war das mit dem Reichtum auf Erden oder Reichtum bei Gott anzusiedeln. Investiere ich in Menschen und die Ewigkeit oder in Besitz? Der dritte Punkt, es ist der Impfstoff gegen diese Seuche, das Gift des Materialismus, das in uns drin steckt. Und es ist ein Fitnesstraining für ein Vertrauen Gott gegenüber. Der letzte Punkt, geben kehrt als Segen zum Geber zurück und macht froh. Ein Psychologe in Amerika, der hat mal geschrieben, er hat gemerkt, gebende Menschen sind gesünder und die haben eine viel ruhigere Balance in ihrem Leben, weil sie was abgeben können, weil sie was loslassen können und nicht so viel Ängste haben, dass ihnen was abhanden kommt. Insofern wünsche ich uns, dass wir damit umgehen lernen, dass wir Gewohnheiten aufbauen, die uns helfen, Christus ähnlicher zu werden, so zu werden, wie Gott ist. Und dass das die anderen Menschen auch spüren und wir dadurch wirklich auch für die Ewigkeit investieren. Amen.